für die, die ich noch nicht gesehen oder gegrüßt habe. Ich freue mich, dass Sonntag ist und dass wir Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Und was für eine Freude ist es auch, einen Tag zu starten, wo die Sonne scheint. Ja, da kann man sich auch darüber freuen und Gott dankbar sein. Und wir sind ja in der Apostelgeschichte als Gemeinde unterwegs. Jeden Sonntag haben wir da einen kleinen Abschnitt und arbeiten uns da fort. Und heute sind wir in der Apostelgeschichte Kapitel 7 und werden die Verse 20 bis 41 betrachten. Ja, es gibt eine Geschichte von einem Jungen, der auf dem Baum ganz hoch geklettert ist. Ich glaube, ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, aber der ist ganz hoch geklettert und neben ihm war so eine Schlange auf dem Ast, aber die hat er nicht gesehen. Und dann ruft es unten auf einmal: Spring, Junge, spring! Und ohne zu zögern ist der Junge von diesem hohen Ast gesprungen und ist in den Armen des Vaters gelandet, der die Gefahr gesehen hatte, ja. Und er hatte den Ruf vom Vater gehört und ist diesem Ruf gefolgt und das hat sein Leben gerettet. Und ja, wenn er auf dem Ast sitzen geblieben wäre und überlegt hätte, wie er selber da irgendwie was macht oder hätte einfach nicht hingehört, dann hätte die Schlange ihn wohl gepackt. Ja, und das ist nur eine Geschichte zur Veranschaulichung, wie wichtig es ist, dass wir dem rechten Ruf auch folgen und hören. Und es geht auch um Gottes heiligen Ruf in dem Abschnitt, den wir jetzt lesen werden gemeinsam. Und wir sind ja gerade dabei beim Stephanus, der sich vom Hohen Rat verantworten muss. Und er schildert dem Hohen Rat, wie Gott immer wieder das Volk gerufen hat, immer wieder die heißbringende Botschaft verkündet hat: Hier bin ich, ich will euch retten, ja, folgt mir. Und wir lesen jetzt den Abschnitt, das ist ein längerer Abschnitt, aber ein schöner Abschnitt auch, und ich lese dann ab Apostelgeschichte 7, Vers 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren, der war Gott angenehm, und er wurde 3 Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und in Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie zum Frieden und sprach: Ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Da floh Mose auf dieses Wort hin und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er 2 Söhne zeugte. Und als 40 Jahre erfüllt waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel des Herrn in der Feuerflamme eines Busches. Als Mose das sah, verwunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzutrat, um sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn an ihn: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber zitterte und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr Seufzen gehört und bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verwarfen, indem sie sprachen: Wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. 36. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und am Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, und aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Das ist der, welcher in der Gemeinde in der Wüste war, zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und unseren Vätern, der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben, dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihren Herzen nach Ägypten, indem sie zu Aaron sprachen: Mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzen ein Opfer und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Bis dahin der Text. Und wir sehen, wie Stephanus schildert, dass Gott sein Volk gerufen hat, ja, durch Mose. Er hat dem Volk gezeigt: Hier bin ich, ich möchte euch herausführen, ich möchte euch retten, ich möchte euch helfen. Und sie haben das nicht angenommen. Aber auch heute ist die gleiche Rettung da, möglich. Ja? Gott kommt mit seinem Angebot auch heute auf uns zu, auf dich, auf mich, und bietet seine Rettung an. Er schreibt hier: Ich habe sehr wohl gesehen, ich habe dich sehr wohl gesehen und habe auch dich gehört und bin gekommen, um dich herauszuführen. Und das ist er auch heute für dich. Er ist auf diese Welt gekommen für dich. Er kennt deine Situation ganz gut. Er urteilt dein Leben, und ich kenne dich sicherlich nicht so gut, wie du dich selber kennst, und schon gar nicht, wie Gott dich kennt. Aber Gott sagt, dass jeder Mensch Sünde im Herzen hat. Und diese Sünde, die trennt uns von Gott, und die macht es auch notwendig, dass wir Rettung brauchen. Und Gott möchte, dass wir gerettet werden. Er möchte, dass wir diese Sünde loswerden. Und deswegen ist er auf die Welt gekommen. Er ist gekommen, um dich, um mich zu retten und diese Sünde, ja, zu tilgen. Er hat durch seinen Tod auf Golgatha den Preis bezahlt, der notwendig war, um diese Sünde loszuwerden. Ja, das Einzige, was man tun muss, ist, zu Jesus zu kommen und diesen Ruf zu folgen. Ja? Und wenn man dem Ruf folgt, die Sünde bekennt, heißt es, dann können wir die Sünde loswerden, ja? Weil er dafür bezahlt hat. Dann können wir seine Kinder werden und dann können wir ihm nachfolgen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir wieder Junge auf dem Ast. Ja? Wir begeben uns nicht in die Arme des Vaters, sondern werden von der Schlange früher oder später erwischt. Ja? Und deswegen ist es nicht ein Verdammnisruf, wenn Gott sagt, ich möchte dich retten, sondern ein Heilsruf, ja, ein Ruf, der sagt: Mensch, ich möchte, dass du gerettet wirst, komm zu mir, bekenne deine Schuld und werde frei von dieser Schuld. Ich habe dafür bezahlt. Und wenn du das noch nicht getan hast, wenn du deine Schuld Gott noch nicht bekannt hast, dann ist es eine herzliche Einladung, dem zu folgen. Und beim Hohen Rat gab es auch welche, die diesen Ruf Jesu gefolgt hatten und bekehrt waren. Ja? Und andere, die hatten es abgelehnt. Und die, je nachdem, wie man sich entscheiden tut auf dieser Welt, wird man dann auch die Ewigkeit verbringen. Und das ist mit jedem von uns hier auch so. Nicht, weil der Vater, weil der Bruder, weil irgendjemand anders irgendwas gemacht hat, wird sich meine Ewigkeit entscheiden, sondern Gott schenkt jedem die Möglichkeit, selber zu entscheiden: Will ich in die Arme des Vaters kommen oder nicht? Will ich meine Schuld ihm bekennen oder nicht? Will ich ihm nachfolgen oder nicht? Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann können wir in diesem Abschnitt auch sehr viel lernen aus dem Leben von Mose. Und da wollte ich jetzt auch fortführen. Ich habe so eine kleine Gliederung gemacht. Also die oberste Einladung hier in dem Text und das, was auch Stephanus rüberbringen will, ist, dass Gott einlädt. Gott lädt zur Rettung ein und er bittet, er fleht an: Nimm die Rettung Jesu an. Oder nimm die Rettung Gottes an, hat er damals zu den Juden gesagt. Ja, und das ist wichtig, dass wir das als Erstes und als Wichtiges tun. Und wenn wir das getan haben, dann können wir auch am Vorbild Moses sehr viel lernen. Und genau, da habe ich so eine kleine Gliederung gemacht von den Versen von 20 bis zum Schluss. Wir sehen am Anfang in Vers 20, dass seine Eltern ihn vorbereiten. Ja, er ist am Anfang mit den Eltern zusammen im Hause seines Vaters, heißt es. Und dann wird er durch die Umstände in Vers 21, 22 wird er geformt, ja, gebildet, bis er mächtig in Wort und Werken ist. Und dann versucht er ja, heißt es, als der Gedanke in ihm aufkam mit seinen Brüdern, oder er meinte, dass er den Brüdern helfen könnte, versucht er aus eigenen Wegen da was umzusetzen. Und dann sehen wir aber, dass Gott ihn nochmal nach Midian führt, so ein bisschen Förderunterricht, ja, ein bisschen eine Sonderlocke, die er da noch 40 Jahre ein bisschen was lernen darf, Langmut und Sanftmut darf er lernen. Und dann hören wir oder lesen wir im Vers 30 bis 35, wie Gott ihn ruft, ja, im Busch, im feurigen Busch. Und danach sehen wir auch, dass er diesem Ruf folgt und gebraucht wird in wunderbarer Weise. Und in Vers 37 sehen wir auch noch, wie er ständig auf Jesus Christus hinweist. Und am Ende sehen wir auch, sein ganzes Leben ist ein Vorbild für die gewesen, die da unterwegs waren in der Wüste. Und die Punkte werden wir jetzt noch einzeln mal ein bisschen tiefer betrachten. Und beim ersten Punkt geht es darum, die Vorbereitung für die Kinder. Und als Mose geboren wurde, war es eine sehr schwere Zeit. Ja, die Kinder wurden umgebracht, die israelischen Kinder wurden umgebracht, weil man Angst hatte, dass das Volk zu groß wird. Man musste Mose verstecken, man hat ihn dann ausgesetzt in so einem Körbchen, und dann wusste man auch nicht, was war. Und dann hat Gott es so geführt, dass die Mutter ihn doch noch bis zur Entwöhnung versorgen durfte und was beibringen durfte. Und das sind ungefähr 3-4 Jahre gewesen, wo die Mutter oder die Eltern ihn versorgen konnten und auch vom Glauben erzählen konnten und ihn prägen konnten. Ja? Und das hat gereicht. Also diese paar Jahre haben gereicht, um ein Leben zu verändern und somit auch eine ganze Nation zu prägen dann später. Und in Sprüche 22,6 heißt es, wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Und im Psalm 127, 3 bis 5, ich habe das hier abgeschrieben, man kann das natürlich auch nachschlagen, da ist ein sehr schöner Abschnitt, wo es heißt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie die Pfeile in der Hand eines Starken, also geraten die jungen Knaben. Wohl dem, der seinen Köcher derselben voll hat, sie werden nicht zu Schanden werden, wenn sie mit ihren Feinden handeln im Tor. Und das ist auch ein sehr schöner Vers, weil es zeigt, dass Kinder was Schönes, was Besonderes sind. Und in unserer Gesellschaft ist es ja immer mehr so, dass Kinder Lärm machen, dass Kinder kosten, ja, dass es schwer ist, mit Kindern über die Runden zu kommen, und kann man sich vieles nicht mehr leisten und so. Aber Gott sieht das ganz anders. Gott sagt, die Kinder sind ein Segen, ja, eine Freude, ein Segen. Und die Kinder werden mit Pfeile verglichen. Ja. Ich habe jetzt am Wochenende mit jemandem gesprochen, und die haben 9 Kinder, und der Bruder, der hat 6 Kinder, und das sind ganz viele Kinder. Und dann haben wir uns so unterhalten, und die sind schon alle erwachsen, und dann haben wir uns darüber unterhalten, ja, was ist aus denen geworden? Und dann, ja, der ist dahin gegangen und der hat sich da entwickelt, der ist Arzt geworden und der kann dies und jenes machen im Dienst mit dem Herrn und der ist in der Gemeinde, ja. Und dann sehen wir, wie so Pfeile weiter geschossen werden, als man selber hinlangt, ja. Und so ist der Vergleich auch mit den Kindern, ja. Wenn man Kinder hat, dann können sie noch mehr wirken, als man selber so wirkt. Und das ist ein großes Geschenk, ein großer Segen auch. Wir sehen aber auch, dass man sich um Kinder kümmern kann, auch wenn man keine eigenen Kinder hat. Und dazu ist ein schönes Beispiel Markus 9, Vers 36. Ich denke, das kennen alle. Das wird auch oft zitiert, wenn Kinder eingesegnet werden. Markus 9, 36 und 37, da heißt es, und Jesus nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und wir sehen, Jesus, war es auch wichtig, dass Kinder zu Gott kommen, Kinder zu Jesus kommen, und er hat sie auch geherzt, er hat auch sich um diese Kinder gekümmert, ja, und er hatte keine eigenen Kinder, ja. Also, und trotzdem war es ihm wichtig, sich um diese Kinder zu kümmern. Und als Viertes wollte ich 2. Timotheus 1, Vers 5 lesen. Da heißt es, und erinnere mich des ungefärbten Glaubens in dir, welche zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, bin aber gewiss auch in dir. Das zeigt auch, dass nicht nur eigene Kinder, sondern vielleicht auch Enkelkinder, dass es wichtig ist, dass man auch geistlich mit diesen Enkelkindern auch spricht, sie entwickelt. Und wie wichtig sind doch ein Opa oder eine Oma. Und ich habe schon oft gehört von Leuten, die wirklich dann vielleicht auch jahrelang nicht im Glauben waren und dann irgendwann zum Glauben finden und sagen, ja, ich wusste die ganze Zeit, dass meine Oma für mich betet. Ja? Und deswegen ist es auch sehr wichtig, diese Großeltern und dieses Geistliche im Auge zu halten. Und als letztes zu diesem Punkt ist in 5. Mose 4, Vers 9 heißt es, nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Und das ist zum Volk Israel gesprochen, und die haben die Wunder in der Wüste gesehen und sollten das den Kindern erzählen. Wie viel mehr sollten wir, wenn wir das Heil erfasst haben durch Jesus Christus, wenn wir gerettet worden sind, das unseren Kindern vermitteln? Ja, diese Freude, diese Freiheit, die man bekommt durch Jesus Christus. Wie wichtig ist es doch, dass wir das den Kindern weitersagen, ja? Und das ist viel wichtiger als die Wunder, die vielleicht gesehen haben in der Wüste, ist es doch wichtig, dass Menschen zum Glauben kommen, die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und das ist eine Aufforderung an das Volk Israel gewesen. Aber diese Verantwortung haben wir auch, wenn wir Jesus gehören, dass wir unseren Kindern auch geistlich was mitgeben und sie auch geistlich fördern. Vor einigen Jahren, ziemlich vielen Jahren, gab es so einen Film, der hieß irgendwie Kevin allein zu Haus, ja. Und da gab es so einen kleinen Schauspieler, so ein kleiner Knirps, und der hatte die Hauptrolle. Und als er diese Hauptrolle übernommen hat, der macht viel Unfug, der Film ist vielleicht nicht sehenswert, trotzdem ist es ins Gespräch gekommen, wie sinnvoll es ist, dass so kleine Kinder vor die Kamera treten, ja, und Filme drehen, ja. Und die Eltern, die fördern diese Kinder und Sprachunterricht und Gesang und bei den Mädchen sogar Ballettunterricht, dass sie möglichst sich gut darstellen und sich gut entwickeln. Und das war im Gespräch damals. Heutzutage wird es wahrscheinlich sein, dass man so ein YouTube-Sternchen vielleicht aus dem Kind macht. Ja, da fördert man das Kind und begleitet das und nimmt die auf und zeigt denen, was sie machen sollen, was sie machen können, um mehr Leute zu begeistern. Wie wichtig ist es doch, dass ein Mensch sich bei YouTube vielleicht entwickelt, im Vergleich zu, wie wichtig ist es, dass er im Glauben vorankommt, dass er das Heil erfasst, dass er zum Segen wird im Glauben. Ja? Wie viel wichtiger ist es doch? Und deswegen ist es eine Verantwortung, die wir besonders den Eltern, spreche ich das zu, und mich als Eltern, als Vater sehe ich das ganz besonders auch für mich, dass es für uns wichtig ist, dass wir darauf achten, unsere Kinder auch geistlich voranzubringen, dass wir wirklich mit Eifer es unseren Kindern beibringen. Und ich bin sehr dankbar für diese Gemeinde, die so eine gute Kinderarbeit hat. Ja, es gibt so eine schöne Arbeit. Ja, und da beteiligen sich auch Leute, die vielleicht keine eigenen Kinder haben. Aber es ist so eine gesegnete Kinderarbeit. Und jetzt gestern und vorgestern habe ich von Alex vorhin gehört, war es auch eine sehr, sehr schöne Zeit, wo hier mit Kindern gearbeitet worden ist. Und es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Dienst, den man da tun kann. Und die Eltern von Mose haben diese Aufgabe auch wahrgenommen, und als es dann soweit war, dann haben sie ihn halt ja an die Prinzessin in Ägypten übergeben, wie es abgemacht war. Und dort lesen wir in Versen 21 und 22, ich schlage das mal kurz auf. Verse 21, 22. Als es aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Und ja, da sehen wir, dass er die Bildung genossen hat, die es damals gab. Ja, das war mit die höchste Bildung, die man da genießen konnte zu der Zeit. Und auch heutzutage gibt es Möglichkeiten, sich zu bilden. Ja, und wir sollten diese Bildung auch nutzen, um mehr bewirken zu können, als wenn wir nichts tun. Ja, ob wir gar nicht lesen. Danke. Das war jetzt das Nächste. Da heißt es, nutzt die Möglichkeiten, die wir haben, um, uns zu bilden, uns voranzubringen. Nicht jeder muss ein Professor werden, darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, das, was man an Entwicklung tun kann, möglichst auch zu lernen, mit Eifer und Sorgfalt sich zu entwickeln, um besser Gott dienen zu können. Ja, ich habe einen Cousin, der ist Zimmermann, und auch als Zimmermann kann man sich wirklich da investieren, das zu lernen, das zu üben, das richtig gut zu können. Und je besser man es kann, desto besser kann man auch dienen. Der ist dann als Missionar in Haiti gewesen. Da gab es vielleicht nicht die Werkzeuge, gab es vielleicht nicht die Materialien. Aber dadurch, dass er viel gelernt hatte und geübt hatte, konnte er das besser anwenden. Ja? Oder ich hatte ja vorhin gesprochen von dem einen der neun Kinder, der Arzt geworden ist. Der ist Herzchirurg geworden, ja, und konnte Gott so dienen. Und es gibt sehr unterschiedliche Arten. Nicht jeder ist Arzt. Ich bin auch kein Arzt. Man kann auch ganz einfache Sachen lernen. Aber das, was man an Möglichkeiten hat, sollte man auch ja, wirklich mit Eifer lernen, um es dann auch für Gott zu gebrauchen. Und das sollte grundsätzlich die Überlegung sein. Besonders wenn man jung ist, hat man noch die ganze Welt offen. Ja, man sagt, ich kann jede Ausbildung nehmen. Ich kann alles werden, ja, vom Gärtner bis zum Bergführer kann ich alles werden. Und wenn man diese ganzen Möglichkeiten hat, dann ist die Frage ganz wichtig, die man sich stellen sollte: Wie kann ich mit dieser Arbeit oder mit diesem Beruf, den ich erlerne, Gott ehren, Gott dienen? Ja, das ist viel wichtiger als was werde ich verdienen, ja, oder macht es mir Spaß oder was auch immer. Was will mein Papa, ne? Oder Mama? Ja, das ist viel wichtiger, dass wir uns selber, wenn wir Gott gehören, auch fragen, wie kann ich mich möglichst gut entwickeln, um Gott besser zu dienen. Ja? Und das gilt auch für Erwachsene. Ja? Manchmal muss man neue Sachen lernen. Wenn man hier die Heizung macht, dann muss man sich auch informieren und bilden und sagen, ja, welche Heizung haben wir denn da? Wie ist denn der Wartungsintervall? Und das ist auch eine Art von Bildung, ja, die eigentlich Wissen ist von heute. Und je besser ich Bescheid weiß, desto besser kann ich der Gemeinde dienen. Ja? Und ich weiß, dass das sehr sorgfältig hier gemacht werden, deshalb habe ich das als Beispiel hier genommen. Ich denke, das ist verstanden. Und die wichtige Frage ist, wie kann ich durch diese besondere Bildung oder die Bildung, die ich möglichst gut mache, dann auch Gott dienen. Und Mose hat diese Bildung genossen und Gott hat das auch sehr stark gebraucht, ja, weil er ein Führer von einem Millionenvolk wurde. Ja. Dann beim dritten Punkt geht es ja darum, dass Mose, da heißt es im Vers 23, als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf. Ja. Er hatte so einen Gedanken, ja, jetzt werde ich mal dem Volk helfen. Ja. Die sind so unterdrückt und so und ich weiß, ich bin auch Israelit, jetzt werde ich denen mal so ein bisschen Recht verschaffen. Ja. Und dann sieht er so ein Ägypter und dann gleich so zack, boom, den hat er umgelegt, der hat das verdient, ja, zack, und dachte, keiner hat es gesehen, hat den verscharrt. Am nächsten Tag spricht er nochmal mit zwei Brüdern, die sich zanken, und dann sagt er, ja, willst du mich umbringen wie den gestern? Und er dachte, es hätte keiner gesehen, und dann merkt er, dass es doch gesehen wurde, und das war nicht der Weg, der so von Gott gedacht war, dass er so selber groß auftritt und alle nehmen ihn an, sondern Gott hat einen anderen Plan. Und das sehen wir da bei Mose, wie er eigene Wege geht. Vielleicht nochmal zum Punkt davor ganz kurz erwähnt. Ich hatte das übersprungen, aber ich denke mal, die meisten haben das an der Folie gelesen. Es gibt auch noch Beispiele von Paulus oder von Apollos. Das waren Leute, die sehr gebildet waren auch zu der damaligen Zeit und diese Bildung auch genossen haben. Nur so als Ergänzung. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei dem, wie wir uns entscheiden, Gottes Wege zu gehen oder nicht. Und man kann sich entscheiden, wenn du hier sitzt und Jesus zum Beispiel noch nicht angenommen hast, dann ist deine Entscheidung, den Weg nicht mit Jesus zu gehen, sondern deinen eigenen Weg zu gehen. Ja? Und in 1. Johannes 2, Vers 17 heißt es, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist die Entscheidung, die man trifft, wenn man nicht mit Gott geht, dann entscheidet man sich fürs eigene Leben, für die eigene Lust, ja, mit den entsprechenden Konsequenzen dann auch. Und als zweites Beispiel, 2. Timotheus 4, Vers 10, da heißt es, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Und das sind auch manche Menschen, die meinen, die können auf zwei Hochzeiten tanzen. Ja? Die meinen, ich komme in die Gemeinde, aber in der Woche, da gucke ich auch mal, dass es mir gut geht, ja, dass ich, da ist ja Gott nicht mehr so notwendig oder so. Hauptsache, ich gehe sonntags in den Gottesdienst, da sind alle zufrieden, da denken alles in Ordnung und ich fühle mich auch gut, ja. Und dann tanzt man auf zwei Hochzeiten. Und das funktioniert nicht. Auf Dauer funktioniert das nicht, weil das ist wie auf dem Ast, ja. Du kannst nicht halb auf dem Ast sein. Entweder bist du auf dem Ast und die Schlange kriegt dich, oder du bist in den Armen des Vaters und die Schlange kriegt dich nicht, ja. Und genauso ist es im Glauben auch. Also der Demas war jetzt in dem Fall kein gutes Vorbild und hat auf zwei Hochzeiten tanzen wollen. Römer 10, vielleicht nochmal als Ergänzung, Römer 10, 1 bis 3. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und das ist so ein Beispiel für zweigleisig fahren. Ja? Ich erkenne nicht an, dass ich hilfsbedürftig bin und dass ich Gott brauche, sondern ich verhalte mich so, dass ich einfach, ja, dass ich Gott gebrauche und dass Gott mir ein gutes Gefühl gibt, dass Gott mir einen religiösen Sinn gibt, ja, und dass ich von Gott alles erwarte, ja. Ich gehe sonntags in den Gottesdienst und er bereichert mein Leben und sonst lebe ich halt so, wie ich möchte und tue mich Gott nicht unterordnen. Und das soll nicht so sein, ja. Wir sollen uns Gott hingeben und ihm unser Leben anvertrauen. Dann Kolosser 2, Vers 8, oben rechts. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und das ist auch eine Art, eigene Wege zu gehen, dass man sich denkt, ja, was kann ich denn menschlich tun, um andere zu beeindrucken, also andere vielleicht in die Gemeinde zu locken. Ja, dann werden ja irgendwelche Lichter mit Lasershows gemacht und Nebel steigt auf und dann komme ich mit einer Ebene von unten so hochgefahren, ja, und laute Musik und so, und das will man heute hören, ja, das will man so sehen, das will man erleben, ja, dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich Menschen hierher locken, und so soll es natürlich nicht sein, ja, wir sollen nicht nach Weisheit dieser Welt trachten und die Grundsätze dieser Welt berücksichtigen, sondern den Weg gehen, den Christus vorgesehen hat, und das ist wichtig, dass wir das auch wissen. Und vielleicht noch als letzten Punkt zu dem, letzter Abschnitt zu dem Punkt, dass, was auch wichtig zu sagen ist, zu diesen eigenen Wegen gehen, ist, dass das Ziel nicht die Mittel rechtfertigt, ja. Nur weil das Ziel gut ist, dass Menschen hierher kommen und vom Evangelium hören, heißt es nicht, dass jeder Weg richtig ist. Und das sehen wir in 1. Chroniker 13, 9 bis 10. Ich denke, die meisten haben das schon gelesen. Da geht es darum, wo David die Bundeslade nach Jerusalem bringen will. Und die hat er auf dem Wagen gepackt und dann wackelt alles. Und ein Priester versucht, das zu halten, festzuhalten. Ja? Und er durfte das nicht anfassen, ja. Und das war eigentlich ein gutes Ziel, aber der Weg war falsch, ja. Und Gott bestraft das mit dem Tod von dem, der da eingegriffen hat, ja. Das war ungehorsam. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass wir mit dem, was wir tun, auch Gottes Wege suchen und Gottes Wege auch tun. Und Gott schenkt uns oft viel Spielraum, ja. Aber es ist immer wichtig, dass wir mit dieser Einstellung unseren Weg gehen, Gottes Willen tun zu wollen und nicht eigene. Ja, dann sehen wir im Leben von Mose weiter, dass er da so eine Sonderlocke, er bleibt sitzen sozusagen, kann man heutzutage sagen. Er muss 40 Jahre lang in der Wüste sein und wahrscheinlich war er sehr, sehr zornig und je zornig, ja, dass er den Ägypter einfach mal umgebracht hat. Und in diesen 40 Jahren hat Gott ihn so geformt, dass es heißt, dass es der sanftmütigste Mann auf Erden war, Mose dann, ja. Muss man sich mal vorstellen, wie Gott an ihm gearbeitet hat, ja. Und das war so seine Schwachstellung. Gott hat diese Förderunterricht, nenne ich es mal, 40 Jahre lang, hat er gebraucht, um ihn dahin zu bringen, wo er wirklich brauchbar war fürs Volk. Das war auch notwendig, ja. Das Volk war so ein störrisches Volk, wenn man das sieht, fast wie unser Volk heute, ja. Wie wir heute, ja, fast, ne. Und, Gott hat Mose so vorbereitet, dass er der optimale, der beste Leiter war, den man sich da vorstellen konnte. Und 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es: Wir alle aber schauen mit unverschleiertem Gesicht in die Herrlichkeit des Herrn und strahlen sie zugleich wie ein Spiegel zurück. Ja, werden in sein Bild verwandelt, und dabei geht es, weil er selbst durch seinen Geist am Wirken ist, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und da sehen wir, dass das Wort Gottes ein Spiegel ist, ja, ein Ideal ist. Und wir dürfen unser und sollen unser Leben mit diesem Spiegel vergleichen. Wir sollen im Wort Gottes gucken, deckt sich mein Leben mit diesem Wort Gottes, ja? Wo gibt es eine Stelle, wo ich noch Förderunterricht brauche, ja? Ich hoffe nicht 40 Jahre, ja? Aber dass Gott und mir zeigt, ja, den Punkt kannst du noch verbessern, ja? Vielleicht ist es Jähzorn, vielleicht ist es Ungeduld, vielleicht ist es Lieblosigkeit, vielleicht ist es Empathie, die man noch lernen muss. Ja, es gibt unterschiedlichste Punkte, und jeder von uns hat irgendwas, wo Gott wirken will und kann. Und da geht es darum, das rauszufinden, indem wir im Wort Gottes nachschauen. Deckt sich mein Leben mit diesem Ideal, was Gott da uns zeigt. Römer 12, Vers 2 heißt: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es ist auch sehr wichtig, dass man sich was sagen lässt, ja? Wenn es diese Punkte gibt, die nicht in Ordnung sind, und ich wage zu sagen, dass keiner von uns hier perfekt ist, ja? Und vielleicht meint der eine oder andere das weiß ich nicht, aber keiner von uns ist perfekt, und deswegen sind wir aufeinander angewiesen. Wir sind vor allem auf Gottes Wort angewiesen, dass Gottes Wort uns das zeigt, wo wir Nachholbedarf haben. Ja? Aber wir sind auch darauf angewiesen, auf unseren Bruder, auf unsere Schwester, die mit uns darüber spricht: Mensch, das ist nicht in Ordnung. So haben wir auch die Verantwortung, mit unserem Bruder oder Schwester zu sprechen, wenn es irgendwas gibt, was bei ihm dann nicht in Ordnung ist, um ihm zu helfen, nicht um ihn zu kritisieren. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir dann in einer Haltung zu dem Bruder oder Schwester kommen, nicht, dass wir besser sind, sondern in der Haltung der Liebe, wo wir sagen: Mensch, wir wollen nicht, dass du diese Fehler machst, sondern ich möchte, dass du vorankommst, dass du nicht stolperst, dass du nicht in den falschen Weg gehst. Ja? Und mit dieser Haltung sollten wir dem anderen auch helfen, ja? und vor allem uns selber auch helfen lassen. Und ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, und der hat auch gesagt: Ja, ich bin verheiratet, und meine Frau, die lässt sich gar nichts von der Schwiegermutter gerne sagen. Ja? Und dann dachte ich mir so: Okay. Und dann beim Mann genauso, ja. Und von der anderen Schwiegermutter auch nicht, ja. Und das ist dann eine verkehrte Haltung, ja. Wenn wir sagen: Ja, nur weil das eine Schwiegermutter ist, oder weil das ein älterer Bruder ist, oder weil der Bruder viel zu jung ist, dann sage ich mir: Von diesem jungen Bruder lasse ich mir nichts sagen. Ja, das ist falsch, das ist nicht demütig. Und als Christ müssen wir demütig sein und vielleicht auch von jungen Geschwistern uns was sagen lassen und zeigen lassen, wenn etwas nicht stimmt. Und es geht gar nicht darum, die Rechenschaft gegenüber diesem jüngeren Bruder zu haben und zu sagen: Ja, du weißt es besser, sondern es geht darum, wie ist meine Beziehung zu Gott, ja, wie ist meine Verantwortung gegenüber Gott, ja, lasse ich mich verändern, um Gott zu gefallen, ja, nicht ob der Bruder das sagt oder nicht, ja, das ist eine nette Hilfe, aber ich werde mich nicht da weigern, das zu ändern in meinem Leben, nur weil er jünger ist und das bei mir gesehen hat und mein Stolz da im Weg ist. Und das ist oft ein Problem bei jedem von uns Menschen, weil jeder Mensch mehr oder weniger stolz ist, und auch bei mir ist das so, ja, es ist schwierig anzunehmen, dass ich einen Fehler gemacht habe, ja. Für manche ist es gar nicht so schwer, Fehler einzusehen, für manche mehr, und für manche ist es unmöglich. Ja, sobald man irgendwas anspricht, was nicht in Ordnung ist, dann meidet man den Kontakt, spricht gar nicht mehr. Und so sollte es nicht sein, sondern wir sollten uns abgleichen mit Gottes Wort und vor allem auf uns selber gucken, auf unser Leben, und das Gott bringen, dass er das ändert, und auch in Liebe unsere Nachbarn, ja, unsere Geschwister, unsere Brüder und unsere Schwester, ihm in helfender Absicht und nicht in richtender Absicht und auch nicht in besserwisserischer Absicht, sondern wirklich in Liebe. In Sprüche 13, 18 heißt es: Wer Zucht verwirft, gerät in Armut und Schande, wer aber Zurechtweisung achtet, kommt zu Ehren. Und dazu passt auch Hebräer 10, Vers 25. Da alle hier sind, mit denen ich gerade rede, ist der Vers vielleicht nur dann angebracht, wenn man den Gedanken hat, es nicht zu befolgen. Aber vorsorglich, denke ich mal, ist es ein wichtiger Vers, Hebräer 10, 25. Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und das ist wichtig, dass wir die Versammlung, den Kontakt mit anderen Christen, die Treffen, die wir haben, vielleicht auch als Hauskreis, dass wir das nicht vernachlässigen, dass wir uns nicht isolieren lassen vom Teufel, sondern dass wir wirklich diese Gemeinschaft suchen, dass wir uns gegenseitig auch ermahnen, ermutigen, voranbringen können und umso mehr, da der Tag naht, heißt es, ja. Und die Welt wird immer schlechter, das sehen wir um uns herum. Und deswegen wird es umso wichtiger, dass wir diesen Kontakt untereinander auch pflegen und uns geistlich da auch gegenseitig helfen. Letzter Bibelvers zu dem Thema, Sprüche 27, Vers 5, heißt es, besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Dann kommen wir zu Gottes Ruf und das sind mehrere Verse von Vers 30 bis 35. Lesen wir, wie Gott durch den Feuerbusch Mose ruft und ihm sagt, ich möchte dich gebrauchen. Ja, und er hat ja gesagt, ich habe mein Volk gehört, ich habe das alles gesehen und jetzt komm, ich will dich gebrauchen, ja, mit meinen Wörtern. Und dieses Komm, ich will dich gebrauchen, das spricht er heute immer noch in seine Gemeinde. Und du und ich, wir sind Gerufene, ja, wir sind Gerufene für die Aufgaben, die Gott für uns vorgesehen hat, dass wir sie tun. Und er sah das Volk und hatte was vorbereitet für Mose, dass er das tut und lädt ihn ein. Und da ist die Frage, wie sieht das bei uns aus, ja? Gucken wir um uns herum, suchen wir, das, jetzt einen brennenden Busch werden wir nicht sehen, aber sehen wir Aufgaben, die Gott vielleicht für uns vorbereitet hat und wenn da so Aufgaben schlummern könnten, mache ich einen großen Bogen drum oder trete ich hinzu, um zu hören und zu sehen, was Gott vielleicht für mich vorgesehen hat. Und der Mose hat gesehen, ist hinzugetreten, hat zugehört und was macht er dann? Er findet die perfekte Ausrede, ja. Und in 2. Mose 4, 13, 14 heißt es, da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Und oft ist es bei uns ja auch so, ja. Wir sehen die Aufgabe und wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig den Bogen zu machen, ne, dann trifft es uns vielleicht und dann sagen wir, ach, frag doch den mal, der kann das auch machen. Oder frag doch die mal, oder die ist besser geeignet. Ja, und dann finden wir irgendwie die Ausrede auch für uns selber, für unser Gewissen, warum wir das nicht tun brauchen. Und ich habe letztens bei jemandem helfen dürfen und da waren wir so im Gespräch und da meinte sie so, ja, und ich habe dies und jenes mit der und der gemacht davor, die hat mir da geholfen, sodass alles jetzt vorbereitet ist und da konnte ich da bei der Person da besser arbeiten, weil alles vorbereitet war, alles perfekt vorbereitet. Und sie hatte gesagt, dass andere Personen aus der Gemeinde ihr geholfen hatten. Ja, und ich war so erfreut darüber, ja, wie Menschen sich gebraucht lassen haben, ja, wie Menschen auch diese Aufgabe wahrgenommen haben und das dafür gesorgt haben, dass alles vorbereitet war. Und so war ich so ein ganz kleiner Stein. Im ganzen Bau war ich dann mit meiner kleinen Tätigkeit, die ich da tun konnte, weil Gott alles vorbereitet hatte davor, ne, mit anderen Geschwistern. Und wenn jeder das tut, wo Gott ihn ruft, wo Gott eine Aufgabe für ihn sieht, dann ist die Gemeinde wirklich ein großer Segen auch und es entsteht dann wirklich große Frucht. Und deswegen ist es wichtig, nicht zu sagen, ach, sende, wen du senden willst, sondern sagt Gott, muss man sagen, hier bin ich, sende mich, ja, und ich möchte gebraucht werden. Und Gott wird einem nicht alle Aufgaben aufdrücken, die es zu tun gibt, ja. Deswegen braucht man da keine Angst haben. Aber die Bereitschaft sollte da sein. Herr, gebrauche mich, ja. Ich möchte gebraucht werden. Nicht mein Nachbar oder so soll gebraucht werden, sondern ich möchte gebraucht werden. Und am Schluss nimmt Mose ja den Auftrag an und wir sehen, was daraus geworden ist, ja. Und dass er ganz großen Segen gebracht hat fürs Volk Israel, für jeden, der, ja, man sagt, 1,5 Millionen Menschen waren da unterwegs, ja, und Mose hat sich gebrauchen lassen durch Gott, und Gott hat da auch eine große Frucht entstehen lassen. Ich komme zum Schluss, zu einer kurzen Zusammenfassung, und ich wiederhole nochmal die Einladung Gottes, die auch Stephanus dem Hohen Rat gesagt hat. Ja, Gott ruft dich heute. Wenn du Gott noch nicht begegnet bist, wenn du noch nicht in seine Arme gekommen bist, dann ruft dich Gott heute. Ja. Er möchte, dass du deine Schuld los wirst, dass du frei wirst von der Sünde, die dich in Ewigkeit von Gott trennt. Er möchte, dass du frei wirst, und er lädt dich ein, dass du ihn annimmst, dass du die Sünde bekennst und frei wirst davon und ihm nachfolgst. Und wenn du das getan hast, dann ist es wichtig, dass wir anderen auch helfen, im Glauben zu wachsen, dass wir selber jede Möglichkeit nutzen, auch voranzukommen, ja, dass wir uns bilden und üben, um Gott besser dienen zu können, ja, und vor allem, dass wir im Wort Gottes studieren, um geistlich auch eine Hilfe sein zu können, und dass wir nicht eigene Wege gehen, sondern wirklich auf Gottes Wege achten und immer wieder mit Gottes Wort abgleichen, ob ich noch richtig auf Kurs bin, und ganz bewusst dann auch zu gucken, gibt es Punkte in meinem Leben, die Veränderung brauchen, ja, gibt es Punkte, die nicht in Ordnung sind, wo Gott an mir arbeiten will, und dann auch daran arbeiten, ja. Vielleicht ist es auch, jetzt so als Beispiel, vielleicht ist es auch ein Punkt, wo man sagt, ich hab Angst, ja, ich hab manchmal Angst, weil ich mir so sehr wünsche, dass etwas getan wird, dann kriege ich richtig Angst, warum das noch nicht fertig ist. Ja, und dann merke ich, ach, das ist mein Punkt. Da ist der Punkt, wo ich lernen muss, meine Sorgen auf Gott zu legen, ja, und das Gott abzugeben. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ja. Und deswegen ist wichtig, dass wir auch gucken, welche Schwachstellen sind in meinem Leben. Was sagt Gottes Wort, was noch nicht ganz in Ordnung ist in meinem Leben. Und dass ich da ganz bewusst daran arbeite, mit Gottes Hilfe, und mich da verändern lasse. Und fünfter Punkt, ich halte meine Ohren immer offen für einen Auftrag Gottes, und ich lasse mich gebrauchen und übe treu meinen Dienst aus. Und das ist auch so eine Krankheit von unserer heutigen Zeit, diese Treue. Wir haben manche Dienste, wo gefragt wird, ja, kann man das oder das tun? Kann man im Garten mal helfen, irgendwas umgraben? Und da meldet sich keiner bis 2 Tage vor dem Einsatz, und dann kommen 20 Brüder, was sehr gut ist, dass das erledigt wird. Aber diese Treue, da können wir noch dran arbeiten. Ja, jetzt nur als Beispiel, aber das ist in jedem Dienst so. Die Treue fehlt, die Verbindlichkeit. Ja, wenn ich einen Dienst bereit bin auszuüben, bin ich auch bereit zu sagen, ja, ich will das jeden Monat machen. Ja, oder ich bin verantwortlich für diesen Dienst. Ja, diese Treue, die da müssen wir noch alle gemeinsam daran arbeiten, diese Treue zu üben und auch zu entwickeln, dass wir sagen, ja, ich bin verbindlich dabei und das ist meine Aufgabe. Ja, und da stehe ich zu, und da kann man auch mich fragen, und das werde ich auch tun, und ich werde nicht nur morgen das machen, sondern ich werde nächsten Monat das auch machen. Ja, genauso. Dann war ich beim Punkt 7. Bei allem, was ich tue, tue ich es Gott zur Ehre. Und das ist auch wichtig, auch besonders bei jungen Menschen, die noch sich überlegen, was werde ich beruflich, bei Leuten wie bei mir, wo es schon gelaufen ist, die Entscheidung, ist es die Frage, wie kann ich bei dem, was ich gelernt habe, Gott treu dienen. Bei den jungen Menschen ist es ja, wie kann ich beruflich das auch einsetzen für Gott. Bei denen, die Rentner sind, da ist es schon ganz gelaufen, sage ich mal, aber da kann man vielleicht den jungen Menschen noch helfen und zu sagen, Mensch, so könntest du dich von Gott gebrauchen werden. Ja, du willst unbedingt Arzt werden, ja, das gibt so viele Möglichkeiten, Gott da zu dienen. Oder du willst Zimmermann werden, ja, hatte ich ja auch schon gesagt. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, als Zimmermann Gott zu dienen. Ja, oder jeder Beruf, Gott kann jeden Beruf gebrauchen. Aber diese Einstellung, diesen Sinn zu haben, alles zur Ehre Gottes zu tun. Und das bezieht sich nicht nur auf das Arbeitsleben, sondern auch ganz persönlich auf unser Verhalten, auf das, was wir tun. Ja? Wie kann ich Gott im Urlaub dienen? Ja? Jetzt, die hier sind, die sind wahrscheinlich schon zurück aus dem Urlaub, ja? Oder vielleicht gibt es den einen oder anderen Gast, aber wie kann ich im Urlaub Gott dienen und Gott zur Ehre handeln? Ja? Das ist auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall heißt es in 1. Korinther 10, 31, alles, was ich tue, ob ich esse oder trinke oder sonst etwas tun, heißt, tue ich alles zur Ehre Gottes. Ja, und das ist wichtig, dass wir das tun. Und als letzter Punkt, dass ich durch mein Leben ein Vorbild für andere bin und wirklich auch Jesus ausstrahle und auch den Weg der Rettung auch anderen anbiete, durch wie ich bin, ja, wie ich handle. Und immer bereit bin, auch Menschen auf Jesus hinzuweisen. Mose hat das sein Leben lang getan und war ein Vorbild da dem Volk Israel. Und das ist wichtig, dass wir in unserem Leben auch Vorbilder sind, sodass andere Jesus in uns sehen.